Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Morgen beginnt in Armenien die Europameisterschaft der Boxer. Der Deutsche Boxverband hat immerhin 9 Kämpfer gemeldet, aber große mediale Aufmerksamkeit werden die Titelkämpfe hierzulande trotzdem nicht erregen. Dabei war Boxen in Deutschland eine Zeit lang sehr populär. Allerdings ist es eine halbe Ewigkeit her, dass Axel Schulz, Henry Maske, Sven Ottke oder Graziano Rocchigiani in den 90er Jahren vor einem Millionen-Fernsehpublikum um Weltmeistergürtel boxten. Vom Boom, der seinerzeit maßgeblich auch von Athleten aus der ehemaligen DDR getragen wurde, ist nicht mehr viel übrig. Eine Kooperation zwischen Profis und Amateuren soll jetzt dafür sorgen, dass es in den Vereinen wieder mehr Nachwuchsboxer gibt. Kampf um Aufmerksamkeit. Der deutsche Boxsport muss neue Wege gehen. Ein Nachspiel von Stefan Osterhaus.
Auf den ersten Blick sind sie leicht zu übersehen. Die Räumlichkeiten des Boxvereins auf der Potsdamer Straße mitten in Berlin. Nicht einmal 1 Kilometer vom Potsdamer Platz entfernt. Die Plakate in dunklen Farben sind unscheinbar, geradezu diskret. Wer die Schwelle überschreitet, der wird überrascht sein. Es ist eine gewaltige Einrichtung, die nur wenig beachtet an dieser Hauptverkehrsader liegt. Auf 1400 Quadratmetern trainieren mehrere hundert Sportler. Easy Gym Boxsport Berlin e.V., so heißt der Club offiziell, der von Trainer Easy Mafrotoglu geleitet wird. Er ist einer der größten Boxvereine in ganz Deutschland.
Wir haben ja natürlich klar sehr viele Sportler, so, die wir von null aufgebaut haben, so bis Olympische Spiele, bis Teilnehmer der Olympia. Da haben wir ein paar Kadersportler und dieses Jahr kommen noch dazu, einige noch dazu, denke ich mal. Und das schaffen wir auch. Die Sportler, die fangen hier bei uns von null an und wir arbeiten so lange mit denen zusammen, bis die Nationalteam reinkommen.
Alle Facetten des Boxens abzudecken, das ist das Ziel des Berliner Vereins. Vom Freizeitboxer bis zum Wettkämpfer, der vielleicht einmal den Sprung zu den Profis wagen kann. Das ist aufwendig und für den Trainer alleine nicht zu schaffen.
Wir trainieren hier ungefähr im Durchschnitt 300 bis 400 Kinder und Jugendliche tagtäglich. Das ist eine Menge und das schafft ein Trainer nicht alleine, mit Sicherheit nicht. Da haben wir gute 10 Unterstützer auch, die uns auch hier bei dem Arbeit auch unterstützen. Meistens sind das die Leute, die wir selber hier ausgebildet haben vom Grund.
Ausbildung von Grund auf bis hin zum großen Ziel Olympia, wenn alles perfekt läuft. Olympia, darauf arbeitet in Köln am Olympiastützpunkt auch der Halbschwergewichtler Ben Ehis hin. 21 Jahre ist der Boxer alt. Er gilt als einer der großen Hoffnungen unter den deutschen Amateurboxern. Ehis zählt zum Kader des Boxverbandes bei der Europameisterschaft in Armenien. Seine Karriere ist eher untypisch.
Ich habe relativ spät angefangen. Mit 17 Jahren habe ich mit dem Boxsport angefangen. Und das war so, dass damals Freunde von mir regelmäßig zum Boxen gegangen sind. Und wir haben so manchmal draußen ein bisschen aus Spaß die Boxschuhe angezogen. Und dann meinten die irgendwann mal so, hey Ben, bei dir sieht das eigentlich ganz gut aus. Wieso kommst du nicht mal mit zum Training? Ich habe damals in Karst, ich komme auch aus Karst, habe ich begonnen. Genau, und dann kam das halt so, dass ich mal zum Training mitgekommen bin, habe mich sofort auch in den Sport verliebt und seitdem bin ich dann halt regelmäßig auch zum Training gegangen.
Verliebt in einen Sport, der extrem hohe Anforderungen an die Athleten stellt. Aber Ben Ehis meistert sie bisher souverän. Für ihn, sagt er, läuft es.
Super, also seit Anfang 2021 bin ich jetzt in der Nationalmannschaft, konnte mir jetzt vor kurzem den Platz des ersten Mannes sichern in der Nationalmannschaft und ja, habe ich auch natürlich dem Herrn Willaschek zu verdanken, größtenteils.
Herr Willaschek, das ist Lukas Willaschek, der Trainer von Ben Ehis. Lukas Willaschek war Profi im Supermittelgewicht und auch ein erfolgreicher Amateur. Seinem Schützling traut er den Vorstoß in die europäische Spitze zu. Ja, perspektivisch vielleicht sogar noch mehr.
Und dann natürlich das nächste Ziel Olympische Spiele, 24, traue ich ihm auch zu. Ich meine, doch, ich glaube schon, das könnte klappen. Ich habe das jetzt als Trainer auch schon mitgemacht, als Sportler und als Trainer. Und ich glaube, da ist alles für gegeben, wenn er fleißig bleibt. Da könnten wir dann zu dritt, zu viert vielleicht zu Olympischen Spielen fahren.
Zu dritt oder zu viert zu Olympia. Dieser Trend hält für deutsche Boxer bereits länger an. Kein Vergleich zu den großen Zeiten. 1992, bei den ersten Sommerspielen nach der deutschen Wiedervereinigung, waren die deutschen Boxer hinter den traditionell führenden Kubanern mit allein 4 Medaillen äußerst erfolgreich. Die vergleichsweise geringe Anzahl an Athleten, die der Boxverband für den nächsten Olympiazyklus anpeilt, verweist auch darauf, dass es um das deutsche Boxen schon einmal besser bestellt war. Nicht nur bei den Amateuren, bei den olympischen Boxern, sondern auch bei den Profis. Denn das eine bedingt das andere. Ohne gute Amateure können die Profis kaum Nachwuchs gewinnen. Zwar hat der Amateurverband knapp 79.000 Mitglieder in knapp 900 Vereinen, aber ein großer Teil von ihnen sind Freizeitsportler, die Fitnessboxen betreiben. Dabei standen die Dinge einmal ganz anders. Boxen war in Deutschland eine ganz große Nummer. Ein Sport, der viele illustre Namen in große Hallen und auf den Bildschirm brachte. Angefangen von den glamourösen Auftritten Henry Maskes, des Halbschwergewichtlers aus Frankfurt an der Oder. Er war jahrelang Weltmeister. Nach Maske kämpften Athleten wie Axel Schulz, Sven Ottke, Thorsten und Rüdiger May und Darius Michaszewski um Titel. Die Klitschko-Brüder, obwohl Ukrainer, begeisterten in Deutschland ein Millionenpublikum. Regina Halmig machte das Frauenboxen populär. Schon vor der Wende war der Westberliner Graziano Rocchigiani erfolgreich. Er wurde zu einer Kultfigur. Kaum einer hat diese Zeit intensiver beobachtet als Jean-Marcel Naertz. Er war als technischer Leiter verantwortlich für die Kämpfe. Als sogenannter Matchmaker hat er hunderte von Duellen verabredet und diese verantwortet. Ohne die deutsche Einheit, sagt Naertz, hätte es diesen gewaltigen Aufschwung nie gegeben. Denn plötzlich standen aus dem Kader der ehemaligen DDR erfolgreiche Amateurboxer bereit, die den Sprung ins Profigeschäft wagen wollten. Auf Seiten der alten Bundesrepublik dagegen hatte die Sache trübe ausgesehen, erklärt Naertz.
Wir hatten vor der Wende hatten wir 2-3 interessante Profiboxer. Der beste war der Georg Steinherr und der zweitbeste war René Weller. Dann kam Manfred Jassmann, die alle bei den Amateuren sehr erfolgreich waren. Und durch Sauerland, den ich nach Deutschland geholt habe, der lebte damals in der Nähe von London und der brauchte mich, weil seine schwarze Afrikaner alle Engländer ausgenockt hatten.
Naertz arbeitete zunächst für den Boxveranstalter Wilfried Sauerland in Köln, bei dem Henry Maske, Axel Schulz und Sven Ottke unter Vertrag standen. Später dann für den Konkurrenten Klaus-Peter Kohl aus Hamburg, dessen beste Kämpfer Darius Michaszewski und die Klitschko-Brüder waren. Das Interesse am Profiboxen war damals, in den 90er Jahren, gewaltig.
Wenn Maske samstags geboxt hat und mittwochs danach kam raus, Maske boxt in 3 Monaten oder 4 Monaten, egal wo, jetzt haben wir Westfalenhalle, dann hatte ich eine Woche später die Halle ausverkauft. Da haben wirklich Leute aus der DDR Geld in Briefumschlägen mir geschickt, mir sogar genau gezeigt, wo sie sitzen wollten, weil da die Fernsehkamera drauf tut. Das war so.
Henry Maske war die erste Galionsfigur der neuen Ära des deutschen Boxsports. Mit ihm taten sich Möglichkeiten auf, die zuvor undenkbar waren. Seine Einmarschmusik Conquest of Paradise des griechischen Komponisten Vangelis wurde zum Millionenerfolg. Karrieren wurden gemacht. Wie turbulent es von heute auf morgen zugehen konnte, erlebte ein junger Schwergewichtler, der zuvor nahezu unbekannt war, Axel Schulz aus Frankfurt an der Oder. Plötzlich war er mittendrin im schillerndsten Geschäft, das der Profisport kennt. Über Nacht kannte plötzlich nahezu jeder seinen Namen. Das lag vor allem an einem Kampf im April 1995.
Und dann irgendwann im Dezember rief mein damaliger Manager Wilfried Sauerland an und sagte, Mann, Axel, du hättest die Chance, gegen George Foreman zu boxen. Und ich dachte, nö, mach ich nicht. Und er so, ja, aber überleg nochmal und sprich mal mit deinem Trainer. Und ich habe gedacht, mein Gott, um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht zu boxen gegen so eine Legende, George Foreman, der schon gegen Muhammad Ali geboxt hat und der Olympiasieger 1960 war. Und also das einfach Wahnsinn, habe ich so gedacht. Oder 68 war er Olympiasieger. Einfach Wahnsinn.
Axel Schulz lernte eine eigenartige Welt kennen. Es waren ganz andere Dimensionen als die, die er vom Boxen in Deutschland gewohnt war. Die Reise nach Las Vegas geriet zu einem regelrecht einschüchternden Erlebnis.
Und bei der ersten Pressekonferenz habe ich gedacht, ich kacke meine Hosen und warum habe ich den Kampf überhaupt angenommen? Da war so ein Medieninteresse da, aber natürlich nicht wegen mir, sondern wegen George Foreman. Das war einfach der Hammer und ich konnte damals na ja kein Englisch. Also mein Schulenglisch ein bisschen, sage ich mal, aber ansonsten war das alles. Und ich habe gedacht, ach du Scheiße, jedenfalls George Foreman kam rein, war eine Lichtgestalt, war noch 3-4 Zentimeter größer wie ich und eine Erscheinung mit 120 Kilo. Und ist ja Laienprediger damals schon gewesen und stand vorne bei der Pressekonferenz eben halt hinter so einem Pult und hat erzählt und ich habe mal in die Hosen gemacht und habe gedacht, wie willst du gegen so einen Mann boxen?
Der Außenseiter. Diese Rolle hatte die amerikanische Öffentlichkeit ihm zugedacht. So auch der legendäre Reporter Ben Rhett, der den Kampf für die ARD begleitete. Er gab Schulz vor dem Kampf keine Chance.
Ich kann nicht dran glauben, dass ein Axel Schulz, den ich nur ein einziges Mal gesehen habe im Fernsehen, vor einem halben Jahr, als er Bone Crusher Smith bezwungen hatte, ich kann nicht dran glauben, dass Axel Schulz, wenn er einen Punch hätte, dann wäre es eine ganz andere Geschichte im Ring morgen Abend. Wäre was los. Dann würde wahrscheinlich Foreman ihn vielleicht noch nicht mal als Gegner genommen haben. Aber Axel Schulz ist ein Mann, wie ich höre, wie gesagt zum Teil gesehen habe, der überhaupt keinen Punch hat und der meines Erachtens nach machen kann, was er will in dem Ring. Foreman, trotz seines Alters, 46 Jahre alt, kann die Distanz von 12 Runden gehen und ich kann einfach, wie alle amerikanischen Boxschreiber und Boxexperten, keinen Sieg von Axel Schulz sehen.
Auch im Lager des Gegners hielt man nicht viel vom gebürtigen Brandenburger.
Bob Arum, sein damaliger Manager, wir saßen in der Kabine oder waren in der Kabine, ich habe mich warm gemacht und dann kam er rein und sagte, hey Axel, also hat mir wieder Sauland übersetzt, wäre schön, wenn du wenigstens 3 Runden durchhältst fürs Fernsehen. Und ich habe so gedacht, ach du Scheiße, der haut mir den Kopf runter. Also das war natürlich auch ein gewisser Ansporn.
Axel Schulz aber wurde in der Rolle des Außenseiters zum Helden, denn er übertraf alle Erwartungen. Zwar verlor er sehr umstritten nach Punkten, aber die knappe Niederlage ebnete ihm den Weg zu 2 weiteren Titelkämpfen, gegen den Südafrikaner Franz Botha und den Amerikaner Michael Moore. Beide Kämpfe verlor er nach Punkten. Ein letztes Mal kämpfte er gegen Wladimir Klitschko im Jahr 1999 um den EM-Titel einen bedeutenden Kampf und verlor durch technischen K.O. Vor allem dank Henry Maske und Axel Schulz wurde Boxen zu einem Fernsehsport, der es beinahe mit dem Fußball aufnehmen konnte. Selbst die beiden Kämpfe von Regina Halmich gegen den Entertainer Stefan Raab lockten ein Millionenpublikum ans Fernsehen. Boxen war Sport und Show zugleich. Nie waren sich Wettkampf und Unterhaltung in Deutschland näher als in den großen Jahren des Profiboxens. Kein Aufwand schien dem damaligen Chef des TV-Senders RTL, Helmut Thoma, zu groß, sagt Jean-Marcel Nartz.
Das hat RTL fantastisch gemacht. Der Thoma, der damals Chef war, RTL war ein Fan vom Boxen und vor allen Dingen ein Fan von Henry Maske. Die Lasershow damals vor dem Kampf Rocky gegen Maske, die Stunde der Wahrheit, diese Lasershow war einmalig, oder? Mhm. Da warst du ja dabei. Mhm. Das war sensationell. Dann hatten wir immer Stars, die umsonst aufgetreten sind, weil am Montag waren schon die ersten 100.000 Platten verkauft. Ob das Carrera war, ob Scorpions war, ja, ob es Meatloaf war, Sarah Breitmann.
Ja? Die ist ja heute noch ein Highlight.
Ja. Conquest of Paradise. So, die Stars haben sich darum gerissen, bei uns auftreten zu können.
Dagegen wirken die Verhältnisse heute eher grau und trist. Es gibt kein großes Boxen mehr auf dem Bildschirm. Je mehr hochklassige Kämpfer ihre Karriere beendeten, desto unattraktiver wurde der Boxsport für die Fernsehsender. Denn es gab und gibt keinen Nachwuchs. Die Boxpromoter haben ihr Geschäft aufgegeben oder erheblich verkleinert. Klaus-Peter Kohl, der die Klitschko-Brüder nach Deutschland holte, ist längst Privatier. Die Reste vom Sauerland-Boxstall gehören nun zum US-Veranstalter Wasserman. Heute überträgt der Mitteldeutsche Rundfunk die Veranstaltungen des Magdeburger Boxpromoter Steinfort. Aber die sind schon längst keine nationalen, erst recht keine internationalen Ereignisse mehr. Auch bei den Amateuren, den olympischen Boxern, ist man sich dessen bewusst. Wobei die Probleme der Profis nicht in allen Belangen deckungsgleich mit ihren sind. Traditionell ist das Boxen der Amateure in Deutschland viel stärker regional verankert als das der Profis, sagt Gerd Eumann. Er ist einer der Vizepräsidenten des Deutschen Boxverbandes.
Ich sag mal so, die Bundesliga-Kämpfe, Mülheim an der Ruhr, hier bei uns in der Gegend, das waren für mich schon Events. Also das waren für mich schon tolle Veranstaltungen, die da gemacht wurden. Ich komme aus einem relativ kleinen Verein, aber wir waren auch so eine kleine Boxhochburg. Also wir haben auch Großveranstaltungen, Länderkämpfe ausgetragen, ausgerichtet. Und da waren auch 2.500 Zuschauer in der Halle. Und das war für mich meine Welt des Boxens. Und nicht eigentlich das, was so im Fernsehen abgelaufen ist.
Die Boxwelt des Fernsehens und die der Amateurvereine. Da ist es schwer, Nachwuchs zu gewinnen, wenn der Sport nur noch selten am Bildschirm zu sehen ist. Deshalb sind die Social-Media-Kanäle gerade für die Amateure umso wichtiger geworden, um nicht nur die Mitglieder zu informieren, sondern auch potenzielle Interessenten zu erreichen. Auch Ben Ees pflegt einen eigenen Kanal auf Instagram. Generell aber konkurriere das Boxen nicht nur mit anderen Sportarten, sondern mit Freizeitbeschäftigungen, die nichts mit dem Sport zu tun haben, sagt Lukas Wilaschek.
Die Generation hat sich ein bisschen geändert. Also ich weiß nicht, ob mit Sicherheit nicht alle gibt es auch wirklich fleißige Sportler, aber ich glaube nicht, dass die Generation jetzt bereit ist in der Technologiewelt. Man hat ja Handys, man hat alles, man hat PlayStation. Ob der Wille immer noch da ist, dann harten Sport bzw. sehr anstrengenden Sport zu machen, das weiß ich nicht. Das ist halt sehr schwierig.
Aber Anstrengungen wollen belohnt werden. Aus diesem Grund halten auch die olympischen Boxer die Öffnung für sinnvoll. Denn es geht darum, eine Perspektive für die Athleten zu bieten, die sie überhaupt erst zum Boxen bringen kann.
Jeder Boxer, der im olympischen Boxen ist und erfolgreich ist, hat natürlich irgendwann die Sehnsucht, auch mal als Profi Karriere zu machen. Und so die Ziel- und Wunschvorstellung, in diesem Bereich erfolgreich zu sein. Und wenn er sich da entscheiden muss, entweder ich bleibe beim olympischen Boxen oder ich gehe ins Profiboxen, haben wir natürlich immer das Risiko, dass wir den dann auch fürs olympische Boxen komplett verlieren. Und da so eine Durchlässigkeit zu schaffen, auf der einen Seite zu sagen, ja, olympisches Boxen, weiterhin Teilnahme an Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympischen Spielen, aber auch zu sagen, ja, du kannst auch mal die Profiluft schnuppern.
Eine Kooperation mit den Profis, das klingt verlockend. Ganz neu ist der Gedanke aber nicht. Norbert Wollersheim und der ehemalige technische Leiter Jean-Marcel Nartz kennen sich seit Jahrzehnten. Auch Wollersheim war als Funktionär tätig, aber bei den Amateuren in Troisdorf in Nordrhein-Westfalen. Sein Club begleitete die Profis sogar zu einer Veranstaltung nach London.
In der Börse haben wir geboxt, das war eine hervorragende Veranstaltung. Repton Boys hier in Troisdorf, bei uns im Bürgerhaus, da boxte einer von uns, Maiwand hieß der, gegen den späteren Weltmeister im Schwergewicht, David Hay, hat den auch gewonnen, den Kampf. Also da war schon Atmosphäre, aber eben halt in der Zusammenarbeit mit den Profis. Und dann waren auch die Brüder, wie heißen die aus Köln, die zwei... Nein, hier von den Profis, die auch bei dir waren. Maisbrüder waren bei uns im Verein. Sven Ottke hat mal bei uns trainiert. Axel Schulz war da. Also wir hatten einen sehr engen Kontakt zu den Profis.
Ein Wechsel von den Amateuren zu den Profis mit der Möglichkeit einer Rückkehr geht aber noch weit über die früheren Initiativen hinaus. Axel Schulz, der ehemalige Profi mit 3 WM-Kämpfen, erklärt, dass sich ganz neue Möglichkeiten für junge Athleten auftun. Und dass am Ende beide Lager davon profitieren könnten.
Also ich finde es sensationell, wenn sich der Amateursport so öffnet, weil wir Profis oder bei den Profis wäre es, glaube ich, super angenehm, wenn man sagt, oh komm, wir ziehen mal einen Amateurboxer ran und versuchen mal, ob der als Profi boxen will. Und wenn er denn nicht will, geht er wieder zurück und geht nicht verloren. Ich denke, das ist der richtige Weg. Warum sollte man so einen jungen Menschen den Weg versperren, sich mal auszuprobieren? Und wenn er sieht, das ist nichts für mich, hier oberkörperfrei zu boxen, dann gehe ich wieder zurück und ziehe wieder mein Hemdchen an. Also finde ich völlig, völlig in Ordnung.
Sich auszuprobieren im Lager der Profis, das stößt auch bei den jungen Athleten auf große Resonanz, sagt Ben Ees, der Halbschwergewichtler vom Kölner Olympiastützpunkt.
Ja, ich finde das super. Also in anderen Ländern funktioniert das ja auch schon seit Jahren super. Ich habe das auch erst seit kurzem mitbekommen, dass es möglich ist. Und ja, ich finde das super. Also auf der einen Seite können die Profis davon profitieren und die Amateure können genauso von der Zusammenarbeit profitieren. Das war ja früher so ein Tabuthema, aber ja, ich finde das super, dass es jetzt gelockert wird.
Allerdings, sagt sein Trainer Lukas Wilaschek, solle niemand glauben, dass das Profiboxen das qualitativ bessere sei, nur weil die Athleten Geld für ihre Auftritte erhalten. Er weiß als ehemaliger Amateur und Profi sehr genau, wovon er spricht.
Ich finde diesen Begriff Amateur und Profisport, das passt nicht. Das passt nicht. Deswegen sage ich gerne auch olympisches Boxen, weil Amateur, also das ist in anderen Sportarten ist ja gegeben, dass du bist erst Amateur, teilweise ehrenamtlich, Amateur, so, dann machst du es und dann wirst du irgendwann Profi, wie beim Fußball oder irgendwo. Bei uns ist es leider nicht, weil bei uns werden Leute Profi, die beim olympischen Boxen nie in einer Runde bei der Europameisterschaft bestehen würden. Das ist das Problem. Bei uns brauchst du eine Lizenz und du kannst Profi werden. Und das ist so ein bisschen dieser Begriff, der mich so ein bisschen nervt, dass man halt sagt Profi und man denkt direkt, ja, das ist halt gut, ist es aber nicht.
Auch Lukas Wilaschek begrüßt die neuen Möglichkeiten. Er verweist aber auch auf Schwierigkeiten, die sich ergeben könnten. Denn ein Wechsel hin und her sei seiner Ansicht nach nicht ohne große Probleme möglich. Zu unterschiedlich sei das Boxen der Profis und das der Amateure.
Aber es muss da meiner Meinung nach klare Bedingungen geben, weil wenn man es halt denkt, das klappt so, dass man jetzt ins Profigeschäft wechselt, Profibox, und dann ein halbes Jahr vorher oder ein paar Monate vorher zurückkommt und dann ins olympische Boxen, klappt nicht. Das klappt nie im Leben. Also das sind Welten.
Eine Athletin hat diese Erfahrung bereits machen müssen. Die Dortmunderin Christina Hammer, die bei den Profis zur Weltklasse zählt. Sie scheiterte beim Versuch, sich für die letzten Olympischen Spiele in Japan zu qualifizieren. Eine andere talentierte Boxerin, die U22-Europameisterin Stefanie von Berge, hegt keine Profi-Ambitionen. Ben Ees, der Halbschwergewichtler, kann die skeptische Einschätzung seines Trainers gegenüber einem abrupten Wechsel hin und her gut nachvollziehen.
Ich persönlich sehe das auch so, dass das halt zwei unterschiedliche Sportarten sind im Grunde genommen. Beim olympischen Boxen hat man das ja so, dass das nur drei Runden sind. Da sind halt ganz andere Fähigkeiten gefragt. Da ist halt eher die Schnellkraft, die Explosivkraft gefragt. Und im Profiboxen ist das so, dass man halt eine ganz andere Art von Ausdauer hat. Also man braucht ja eine größere Grundlagenausdauer, damit man 10 Runden gehen kann. Auch eine andere Kraftausdauer ist da zum Beispiel auch was, was da viel mehr gefragt ist als im olympischen Boxen.
Immerhin, durch die Möglichkeit, zu den Profis zu wechseln und doch wieder ins olympische Lager zurückzukehren, eröffnet sich für das Boxen eine neue Perspektive. Ob diese aber den Sport wieder ins Rampenlicht bringt, ist nicht sicher. Jean-Marcel Nard sieht die Probleme woanders. Es fehle dem Publikum an Identifikationsfiguren. Und das, sagt Nartz, gelte nicht nur für das Boxen.
Aber hätten wir heute eine Persönlichkeit wie Axel Schulz, würden die Leute nach oben gucken. Es war einfach damals so. Damals haben Jugendliche mich angesprochen und gesagt, hey, was kann man denn beim Boxen verdienen? Weil damals, das war ja auch die Zeit hier von Boris Becker, wir wussten mit einmal, was ein Tiebreak ist. Da wussten wir vorher nicht. Und so war es dann beim Boxen. Wenn du zwei, drei Persönlichkeiten hast, wo du die als Vorbild siehst und so möchte ich mal werden, dann hast du was. Bei Gratze war es ja ähnlich. Gratze war ja ein Typ, der ein Achterbahnleben geführt hat. Einmal besoffen, einmal nüchtern, einmal Weltmeister, einmal verhurt. Damit haben sich auch viele Leute identifiziert. Und gesagt, eigentlich mein Leben. Ne?
Der vor 3,5 Jahren verstorbene Graziano Rocchigiani, genannt Gratze, Henry Maske, Axel Schulz, Sven Otke, Wladimir und Vitali Klitschko, Darius Michaszewski. Das sind nur die größten Namen aus der besten Phase des deutschen Profiboxens. Nartz glaubt, dass sie einmalig bleiben wird.
War ja eine schöne Zeit, war ein schönes Vierteljahrhundert. Aber ja, es kommt nicht wieder. Weil die heutige Jugend sich nach anderem sehnt als nach harter Arbeit beim Boxtraining. Und man heute schon in der Kreisliga gutes Geld bezahlt für Fußballer.
Axel Schulz dagegen sieht die Zukunft des Boxens in Deutschland optimistischer als der einstige technische Leiter und Matchmaker Nartz.
Die Leute gibt es eigentlich, wir haben guten Nachwuchs, wir haben auch gute Nachwuchskämpfer. Aber ich glaube, das Ganze drumherum, das Interesse muss da sein. Wir hatten jetzt am Wochenende zum Beispiel eine riesen Boxveranstaltung in der Lanxess Arena in Köln mit Influencern, die da geboxt haben. Und die haben die Halle voll gemacht mit 13.500 Leuten.
13.500 Zuschauer kommen in eine große Veranstaltungshalle, um Menschen boxen zu sehen, die gar keine Boxer sind. Die Woche zuvor hatte der Profi Felix Sturm in Dortmund geboxt, ein Champion alter Tage. Es kamen 3.000 Zuschauer, immerhin. Aber es verdeutlicht die Verhältnisse, wie viel Aufmerksamkeit das Boxen in Deutschland tatsächlich erhält. Die Entscheidung, neue Wege zu gehen, ist ein wichtiger Schritt. Und sie wird vielleicht darüber bestimmen, wie es um die olympischen Boxer und die Profis in Deutschland in Zukunft bestellt sein wird.